Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns in der Stille um den Segen des Wortes Gottes bitten. Herr, segne du Reden und Hören. Amen. Der Predigttext findet sich im Johannesevangelium im 16. Kapitel. Überschrift ist das Werk des Heiligen Geistes. Jetzt aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat, und niemand von euch fragt mich, wo gehst du hin? Doch weil ich dies zu euch geredet habe, ist euer Herz voller Trauer. Aber ich sage euch die Wahrheit. Es ist gut für euch, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Und wenn er kommt, wird er der Welt die Augen auftun über die Sünde und über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Über die Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Über die Gerechtigkeit, dass ich zum Vater gehe und ihr mich hinfort nicht seht. Über das Gericht, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Ich habe euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in aller Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er es nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, ist mein. Darum habe ich gesagt, er nimmt es von dem Meinen und wird es euch verkündigen. Soweit der Predigttext. Liebe Gemeinde, in seiner Botschaft zu Pfingsten sagt unser Landesbischof Christian Kopp, Pfingsten beginnt dort, wo Menschen miteinander reden. Laut Bibel, so möchte ich kurz anmerken, begann Pfingsten mit der Ausgießung des Heiligen Geistes. Darauf folgte erstmal kein Gespräch, sondern die Pfingstpredigt des Petrus. Und sie rief zuerst zum Glauben auf und nicht zum Gespräch. Aber gut, hören wir noch die Gedanken unseres Bischofs. Wie gesagt, wo Menschen miteinander reden, sagt er, da beginnt Pfingsten. Viele Menschen erleben derzeit, wie schwer Verständigung geworden ist. In gesellschaftlichen Debatten, in Familien oder im politischen Raum. Ja, und das Wunder ist, Menschen hören einander zu, betont Kopp. Die Unterschiede bleiben bestehen, aber Verständigung werde möglich. Pfingsten bedeutet nicht, dass alle Unterschiede verschwinden, aber der Geist Gottes wirkt. Menschen können einander trotz aller Unterschiede wieder verstehen. Gerade deshalb habe die Pfingstgeschichte heute eine besondere Aktualität. Sie werbe dafür, dass Menschen trotz aller Unterschiede im Kontakt bleiben und sich gemeinsam um Verständigung bemühen. Soweit der Landesbischof. Und ich würde ergänzen, nicht nur mit den Menschen in Kontakt bleiben, sondern vor allen Dingen mit Gott durch den Heiligen Geist in Kontakt bleiben und geistgeleitet leben. Wenn wir Menschen laut unserem Bischof im Gespräch bleiben sollen, brauchen wir unbedingt den Geist der Wahrheit in allen öffentlichen Debatten und allem politischen Entscheiden. In unserem Predigttext kommt der Begriff Wahrheit gleich dreimal vor. Aber was ist Wahrheit? Das fragte schon Pilatus, als Jesus verhört wurde. War das die Wahrheit, was dem Pilatus die obersten Priester über Jesus sagten? Oder war das Wahrheit, was seine Frau geträumt hatte? Sollte er Jesus kreuzigen lassen oder freilassen? Was ist Wahrheit? Bis heute eine schwierige Frage. Grundsätzlich gilt hier das Jesuswort: Ich bin die Wahrheit. Um diese Frage nach der Wahrheit nun situationsbezogen beantworten zu können, auch in unseren Tagen, brauchen auch wir den Geist der Wahrheit, den Heiligen Geist. Und da sollten wir grundsätzlich überlegen, welche Rolle der Heilige Geist denn in unserem Alltag spielt. In Johannes 14, was wir bei der Lesung vorhin gehört haben, und Johannes 16, was heute als Predigttext ist, da führt Jesus aus, dass der Heilige Geist der Beistand, der Fürsprecher und der Tröster ist, der nach seiner Himmelfahrt, nach Jesu Himmelfahrt, bei denen ist, die ihm nachfolgen. Man könnte auch sagen, der Heilige Geist ist die bleibende Gegenwart Gottes im Leben der Menschen, die an Jesus Christus glauben. Wir dürfen deshalb mit der Gegenwart des Heiligen Geistes in unserem Leben rechnen. Doch das stellt uns vor eine mehrfache Herausforderung. Erstens sind wir meist nicht daran gewöhnt, vom Heiligen Geist her zu denken, geschweige denn in Bezug auf ihn sprachfähig zu sein. Einer der prägendsten deutschsprachigen Theologen des 20. Jahrhunderts ist Karl Barth. Sein Hauptwerk, die kirchliche Dogmatik, besteht aus 14 Bänden mit insgesamt 9000 Seiten. Das kann man gar nicht lesen, als Student nicht und als Professor auch nicht. Kurz vor seinem Tod stellt Barth fest, dass er sein Werk eigentlich noch einmal überarbeiten müsste, weil der Heilige Geist darin zu wenig Raum erhalten habe. Was hätte er da streichen können? Wahrscheinlich einiges. Der Heilige Geist wäre ein sehr wichtiges Thema gewesen. Ja, aber wenn wir unsere Gottesdienste anschauen, da kommt der Heilige Geist meist auch nur in der Formulierung vor, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ja, und dann zweitens haben wir im Deutschen noch eine sprachliche Herausforderung, dass geistig nicht dasselbe wie geistlich ist. Das erste, also geistig, das betrifft ja unseren Verstand, unseren Geist. Und das zweite, geistlich, bezieht sich auf die Dinge des Heiligen Geistes. Doch an dieser Stelle tut sich häufig eine Leerstelle auf, bis hin in die Theologie, die die Lehre vom Heiligen Geist, Pneumatologie, sagen da die Theologen, meist sehr untergeordnet behandelt. Ja, und drittens gibt es kirchenhistorisch betrachtet in Bezug auf Christen, die dem Heiligen Geist mehr Raum geben möchten, immer schon Vorbehalte. Bei Luther zum Beispiel waren es die Schwärmer. Später beargwöhnte man die Erweckten im Lande. Es scheint fast so, als würden die Dinge des Heiligen Geistes eher spalten als einen. Aber ich bin davon überzeugt, dass das Gegenteil im Grunde der Fall ist. Und wir dringend lernen müssen, dem Geist Gottes einen angemessenen Raum in unserer Theologie, in unseren Gemeinden, aber auch in unserer persönlichen Frömmigkeit zu geben. Allerdings möchte ich hier heute mal einen anderen Zugang wählen, indem ich nicht nach den Gaben des Geistes frage, sondern heute mal nach der Frucht des Geistes, wie sie in Galater 5 beschrieben wird. Da sind nämlich die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme, Selbstbeherrschung. Das alles ist die Frucht des Geistes. Da steht interessanterweise die Einzahl und nicht die Mehrzahl, nicht die Früchte des Geistes, sondern die Frucht des Geistes. Und diese Frucht beschreibt die Auswirkungen des Heiligen Geistes im Leben derer, die an Jesus Christus glauben. Man könnte auch sagen, die Frucht des Geistes beschreibt Charaktereigenschaften von Jesus, die auch bei denen, die ihm nachfolgen, dann sichtbar werden und wachsen sollen. Wichtig ist hierbei, dass es sich um die Frucht und nicht um die Früchte handelt. Die gesamte Frucht soll sichtbar werden. Es kann also niemand sagen, ich habe die Frucht der Freude, aber leider nicht die Frucht der Geduld. Die ganze Frucht des Geistes soll und darf und will in unserem Leben wachsen, Tag für Tag. Wir bleiben in diesem Wachstumsprozess ein Leben lang. Liebe Gemeinde, der Heilige Geist, das wissen wir, ist die dritte Person der Trinität, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Das heißt, er ist eine Person und hat als solche auch einen Willen. Er ist eben nicht nur irgendeine Kraft, wie man manchmal hört, sondern eine Kraft Gottes. Und dabei sind Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist in eben diesem Heiligen Geist bei uns gegenwärtig. Paulus, er ruft die Galater auf, lebt im Geist. Als ein Modell des Lebens aus Glauben, eines Lebens in der Nachfolge Christi. Und dies steht im Kontrast zu einem Leben im Fleisch, wie die Bibel das ausdrückt, bei dem wir uns auf uns selbst und unsere eigene Kraft verlassen und dem alten Menschen mit seinem früheren Wandel Raum geben. So steht es in Epheser 4. Und das bedeutet, es ist eine Entscheidung, ob ich dem Heiligen Geist Raum gebe, genauso wie es auch eine Entscheidung ist, ob ich Jesus Christus nachfolge oder nicht. Das Leben im Geist kommt nicht irgendwie über uns, sondern ist, wie gesagt, eine bewusste Entscheidung. Ich kann mich dem Wirken des Geistes öffnen oder mich ihm verwehren. Dies wird auch durch die Bibelstellen deutlich, in denen davon die Rede ist, dass man den Heiligen Geist betrüben oder dämpfen kann. Das steht im Epheserbrief und im Thessalonicherbrief. Praktisch wird das Ganze, wenn wir uns Jesus ansehen. Er war zum Beispiel die Liebe in Person. In seiner Nähe fühlten sich Menschen mit einem schwierigen Lebenswandel wohl. Jesus wurde ein Freund der Zöllner und Sünder genannt. Sind wir im Sinne Jesu auch Freunde der Sünder? Als ihm ein junger Mann begegnete, der wirklich Gott von ganzem Herzen dienen wollte, aber nicht bereit war, seinen Reichtum für Gott aufzugeben, da notiert der Evangelist, Jesus sah ihn an und gewann ihn lieb. Ja, und er hatte einen liebevollen Umgang mit Kindern, denn wir wissen ja aus Markus 10, da steht, er herzte sie und legte die Hände auf sie und segnete sie. Es ist nicht ohne Grund, dass die Liebe als erster Aspekt der Frucht des Heiligen Geistes genannt wird, ganz im Einklang mit dem Wort von Jesus. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Johannes 13. Und natürlich können wir auch alle weiteren 8 Aspekte der Frucht des Geistes im Leben und im Charakter und im Wirken von Jesus finden. Liebe Gemeinde, wie wäre es, sich nach dieser Frucht auszustrecken und ihr immer wieder Raum in unserem Leben, in unserem Alltag, in unseren Begegnungen und Beziehungen zu schaffen. Unser Umfeld und sicherlich auch wir selbst würden gewinnen, wenn die Frucht des Heiligen Geistes in unserem Leben immer deutlicher zutage treten würde. Auch hier gilt, alles beginnt mit der Entscheidung, den Heiligen Geist einzuladen und seine Frucht in unserem Leben zu fördern. Also nicht nur irgendwie offen zu sein für den Heiligen Geist, sondern ihm wirklich einen Platz in unserem Leben und in unserem Glauben zu geben. Das ist die Herausforderung, der wir uns nicht nur zu Pfingsten stellen sollten. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.